Radio Anekdota ist ein orales Archiv als Podcast von Alexandra Trostowska und Antonia Zwittich. Gesammelt werden Geschichten von Personen mit Migrationshintergrund, die aus Südost- und Osteuropa stammen und heute in Österreich leben. Sie erzählen von ihrem Leben vor und nach der Migration. So wird dieser Erfahrungsschatz sicht- und hörbar für Personen der zweiten Generation, aber auch für jene, die andere oder keine Migrationsgeschichte in ihren Familien haben. Dieses Gespräch ist Teil der Kooperation mit dem Oral History Projekt Menschenleben und ist in voller Länge in der österreichischen Mediathek archiviert.
Ich war inzwischen anerkannter Flüchtling in Österreich, also so quasi staatenlosen Pass hatte ich, somit der Angst, Folge irgendwelche Schwierigkeiten abgeschoben zu werden, war nicht mehr da. Also ich bin dann, dann ging es mir halt besser, ja. Okay, mit dem Bruder, der türkische Konsulat hat ihm ein Dokument ausgestellt, da ich als anerkannter Flüchtling ohne türkischen Pass nicht in die Türkei dürfte, hat ein Freund von mir, meinem Bruder damals, Anfang 89 oder irgendwann März, April 89, meinen Bruder begleitet in der Türkei, hat so quasi den Bruder in Istanbul den Eltern übergeben. So, ich bin hier, ich dürfte 10 Jahre lang von 1980 bis 1990 nicht in der Türkei, aber wenn man in Österreich 5 Jahre lang anerkannter Flüchtling ist, dann kann man auch um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen. Erstens waren meine 5 Jahre da und davor war ich natürlich auch in Österreich, also fast inzwischen dann Ende 80er Jahren war ich 13, 14 Jahre in Österreich. Somit habe ich auch um die österreichische Staatsbürgerschaft angesucht. Und Ende 1989 habe ich auch in Vorarlberg die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Dann war natürlich die Situation viel, viel besser. Ja, ich war dann Österreicher. Ich müsste nicht irgendwie so den Behörden nachrennen und. Dann ging's natürlich auch die politische Arbeit weiter und weiter und würde dann auch stärker und größer. Die Kooperation mit den Vorarlbergerinnen, mit den politischen Menschen auch größer. Und nachdem ich dann die Staatsbürgerschaft bekommen habe, 1990 waren die Nationalratswahlen in Österreich und die Grünen haben mich gefragt, also die Grüne Partei, ob ich als österreichischer Staatsbürger bei Ihnen für die Nationalratswahlen kandidieren möchte. Dann habe ich natürlich auch im Verein, wo ich aktiv war, mit meinen Genossen, mit meinen Freunden gesprochen, was sie davon halten, wenn ich bei den Grünen kandidiere. Dann war halt die Entscheidung im Vorstand, ja, kandidiere doch, das ist ja super, auch wenn das symbolisch ist, hat schon eine Kraft, ja, also, und dann gab's die Landesversammlung von den Grünen. Ich war selber überrascht, auf der zweiten Stelle der Landesliste wurde ich mit 70-80% der Delegierten auf die Liste gewählt. Das heißt, es gibt in jedem Land so quasi eine Landesliste, es gibt einen Spitzenkandidaten. Die Grünen hatten damals überhaupt keine Chancen, von Vorarlberg aus den Spitzenkandidat so quasi in die Nationalrat zu schicken, aber sie haben natürlich dementsprechend ihre Vorbereitungen und ihre politische Arbeit gemacht und ich war auf der zweiten Stelle der Landesliste, also null Chancen, dass ich gewählt wäre, aber trotzdem wirklich, also dieses Symbol Kraft hat natürlich schon was, ja. Und die hatten dann am nächsten Tag eine Presseaussendung gemacht. Ja, wir haben unsere Landesversammlung gemacht, unsere Landesliste schaut so und so aus. Wir haben einen Migrant sogar auf der Landesliste, zweite Stelle. Und einen Tag darauf, die zwei Vorarlberger Zeitungen, die Vorarlberger Nachrichten und die Neue, haben auf der ersten Seite über meine Kandidatur berichtet. Und zwar überhaupt nicht positiv, sondern nur negativ, indem sie geschrieben haben, naja, dass die Grünen für die Gastarbeiter sind, dass sie für die Rechte der Gastarbeiter sind und so weiter, haben wir nichts dagegen, so ungefähr. Aber wie kommen sie überhaupt dazu, einen gefährlichen kurdischen Aktivisten, einen Terroristen, einen Stalinisten, einen PKK-Anhänger auf die Landesliste zu wählen, soll er uns in Wien vertreten? Das geht nicht. Und dann ging's los, natürlich ein Riesenproblem, auf den weder die Grünen noch ich vorbereitet waren. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, ja. Natürlich, ja, ich war ein Linke, ich war für die Vorarlberger Verhältnisse, habe ich irgendwie nicht so richtig reingepasst, aber mei, dann hatte ich überhaupt eh keine Chance, aber trotzdem haben sie 4-5 Tage lang darüber geschrieben. Mit irgendwelchen Fotos von mir, mit irgendwelchen Flugblättern, die von dem Verein, wo ich dabei war, auf den 1. Mai-Demos und so weiter verteilt wurde und dort natürlich irgendwelche politische Forderungen sind, die den Vorarlbergern überhaupt nicht passen, ja. Gut, die Grünen waren plötzlich in der Krise und ich war unruhig und ich habe sogar Drohungen bekommen, ja, der gefährliche Kurde und hin und her und so weiter. Und nach 4-5 Tagen hatten wir so eine Krisensitzung mit den Grünen, die dann mich gefragt haben, beziehungsweise gesagt haben, naja, wir wollten eigentlich einen Wahlkampf führen und nicht einen Alligedi-Kampf. Was machen wir jetzt, ja? Ich habe gesagt, ja, ihr habt mich gefragt, ich habe ja gesagt, jetzt bin ich auf der Liste, die Vorarlberger Medien schreiben über mich das und jenes, also Negatives, ihr seid die Partei, ihr müsst jetzt sagen, was wir und was ich so zu machen habe, ja? Und gleichzeitig, aber parallel zu dieser Geschichte in Deutschland, die kurdische Arbeiterpartei, die PKK, die schon seit 40 Jahren mittlerweile den bewaffneten Kampf so quasi in der Osttürkei, in Nordkurdistan gegen den türkischen Staat führt, hat in Deutschland aufgrund irgendwelcher Ereignisse in Kurdistan, die Bombardierung der Türken und so weiter, haben Autobahnen besetzt und sie haben viele Aktionen gemacht, die in Deutschland wirklich für Unruhe gesorgt haben. Und dann war natürlich auch dieses Thema in Österreich schon ein Thema, weil auch PKK in Österreich gibt, weil auch viele kurdische Aktivisten von Vorarlberg bis in Wien gibt und so weiter. Und dann haben die Grünen gesagt, okay, der Angriff von Medien auf dich bezieht sich mehr auf die kurdische Partei. Das heißt, wenn du morgen bei einer Pressekonferenz sagst, dass du mit dieser Partei nichts zu tun hast und dass diese Partei eine terroristische Organisation ist, dann werden sie uns in Ruhe lassen, dann können wir unsere politische Arbeit weitermachen. Dann habe ich gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Ich werde niemals, auch wenn ich nicht ein Anhänger von dieser Partei bin, auch wenn ich kein Aktivist von dieser Partei bin, ist diese Partei für mich eine kurdische Partei, eine kurdische Organisation, die in der Türkei für damaligen Verhältnisse, für kurdische Rechte kämpft. Und deshalb werde ich niemals so quasi als Kurde eine kurdische Partei anzugreifen und noch dazu als terroristisch bezeichnen. Das tue ich nicht. Na, dann wird es schwierig und so weiter. Dann habe ich gesagt, ich danke euch. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich, die 5-6 Tage. Ich lege meine Kandidatur zurück und ich höre auf. Gut, es ist tatsächlich auch so passiert, aber das Ganze ist natürlich an die Medien schon an die Öffentlichkeit gegangen. Ich war plötzlich der gefährliche Kurde, ich war der Stalinist, ich war wirklich für die Vorarlberger Verhältnisse ein gefährlicher Mensch. Und der spätere große FPÖ-Politiker Ewald Stadler, der wirklich in meinen Augen ein Nazi ist, ja, hat auch diese Thema natürlich im Landtag thematisiert und im Landtag hat man über mich diskutiert und. Und es hat sich so entwickelt, dass ich plötzlich im Vorarlberg, weil währenddessen machte ich meinen Zivildienst bei der Caritas, ja, weil ich Österreicher geworden bin und ich müsste Zivildienst leisten. Ich wollte nicht zum Bundesheer. Und es hat sich so entwickelt, dass ich plötzlich in Vorarlberg einen unausgesprochenen Berufsverbot bekommen habe. Nach meinem Zivildienst habe ich mich bei Firmen beworben als Hilfsarbeiter, gar nicht jetzt irgendwie als so, weil ich keine gelernte Beruf hatte und so weiter. Und trotzdem habe ich nirgendwo irgendwie die Anstellung bekommen. Immer wurde abgelehnt und her. Sogar ein Cousin von mir, der auch Gedik heißt, hat sogar bei einer Firma sich beworben und der Personalchef zieht von der Schublade Zeitungsausschnitte und sagt, bist du mit dem Ali Gedik verwandt? Ja, wir brauchen keine Kommunisten in der Firma, also nix. Gut, so ging's bis Anfang 93. Nachdem ich dann nach eineinhalb Jahren, zwei Jahren mitbekommen habe, gut, meine Chancen in Vorarlberg sind auf null, ich kriege keine Arbeit, ich bin irgendwie abgestempelt als gefährlicher Mensch, als Terrorist. Vorarlberg ist dann für mich nicht mehr so lustig, ja. Dann habe ich langsam mir überlegt, ja, ich will weg. Ich will weg, aber wohin? Für Ausland war, also österreichische Staatsbürger dürfte ich ja auch nach Deutschland gehen oder überhaupt in der EU und so weiter. Entschuldigung. Holland war für mich ein Thema, weil ich ein paar gute Freunde dort hatte, weil ich immer gehört habe, dort irgendwie auch mit sozialen Rechten, politische, demokratische Rechte, irgendwie ist halt so vorbildhaft und so. Aber es hat sich schnell herausgestellt, das ist auch nicht unbedingt der richtige Weg, weil ich müsste mit der Familie hinfahren und mit allem von Null beginnen und so weiter, war schnell dann weg. Und dann entschied ich mich für Wien, weil ich in Wien auch sehr viele Freunde hatte. Dadurch, dass ich politisch tätig war im Vorarlberg, so quasi über die Türkei, wir waren österreichweit vernetzt, wir hatten eine Föderation, Arbeiter- und Jugendföderation aus der Türkei in Österreich. Wir hatten in 4, 5 Städten in Österreich auch Vereine und dadurch hatte ich natürlich eben Freunde in Wien und da habe ich mit ihnen gesprochen. Sie haben gesagt, ja, komm nach Wien, verlasse Vorarlberg. Dann ging ich alleine mal nach Wien, um eben mal zu schauen, ja, wie schaut es mit der Arbeit aus, wie schaut es mit der Wohnung aus. Meine Frau und meine Tochter blieben dort. Ich war hier in Wien 6, 7 Monate lang, habe ich eben eine Wohnung gesucht. Im 15. Bezirk habe ich zuerst einmal eine Wohnung gefunden. Arbeit war ein bisschen schwierig. Nach 7, 8 Monaten kam ein Freund zu mir und sagte, da im Kurier oder im Standard ist eine Annonce in Wien, Favoriten, suchen Sie einen türkischsprachigen mobilen Jugendarbeiter, das könnte mal für dich interessant sein, bewirb dich. Dann habe ich mich ziemlich schnell beworben und waren, glaube ich, über 15 Bewerberinnen und dann haben sie mich genommen. Also somit ging eine Tür auf, wo ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Ich war ja in Vorarlberg ein Fabrikarbeiter. Ich habe immer in der Fabrik gearbeitet und ich war ein Gastarbeiter, ich war ein Hilfsarbeiter. Irgendwie in die Sozialarbeit zu gehen und als Sozialarbeiter zu arbeiten, eigentlich das, was ich immer als Traum hatte, aber in Vorarlberg war unmöglich, das zu bekommen. Und somit dachte ich mir, naja, in Wien wird es auch schwierig sein. Aber gut, ich habe mich beworben, ich bin genommen worden für eben mobile Jugendarbeit hier im Favoriten Verein Wiener Jugendzentren. Und das war für mich eine große Freude. Und da hatte ich die Wohnung, dann habe ich halt die Familie nachgeholt. Und somit begann wieder ein neues Leben, ja. Und zwar ein neues Leben, aber wieder mit irgendwie, mit Sehnsucht, mit, also in Vorarlberg hatte ich Sehnsucht nach Türkei und Kurdistan, in Wien hatte ich Sehnsucht nach Vorarlberg, auch wenn ich in Vorarlberg schwer hatte, nicht nur die letzte Geschichte, dass ich dann eben deshalb auch gegangen bin, sondern davor so Rassismus in der Firma, Rassismus im Alltagsleben, also in Vorarlberg, habe ich, glaube ich, beim letzten Interview auch erwähnt, dass ich vom Feldkirch bis in Bregenz von einigen Lokalen rausgeschmissen worden bin und gar nicht reingelassen worden bin, nicht bedient worden bin, weil ich eben anders ausschaue, weil ich anders heiße, weil ich anders eine andere Sprache habe. Einmal hat man sogar beinhart mir ins Gesicht gesagt, naja, ihr zwei sprecht jetzt in unserem Lokal, im Gastgarten, Riesengarten, ihr sprecht Türkisch und dadurch fühlen unsere Gäste sich gestört und deshalb werden wir sie hier nicht bedienen. Das war in Wolfurt, ja, im Raum Bregenz. Also auch wenn ich all diese schmerzhaften Geschichten hinter mir hatte, trotzdem hatte ich Sehnsucht nach Vorarlberg, weil irgendwie, ja, mein Gott, habe ich dort geheiratet, ich bin dort Vater geworden, meine erste Arbeit, überhaupt, ja, erste Einkommen. Dann habe ich dadurch, dass ich dort ein geregeltes Einkommen hatte, habe ich die Familie unterstützt. Also viel am Bodensee verbracht, also quasi Jugendzeit war ich halt in Vorarlberg. Und deshalb hatte ich auch immer wieder am Anfang hier in Wien ein bisschen schwer, ja, nach Sehnsucht nach Vorarlberg. Gut, nach 2-3 Jahren habe ich mich auch in Wien daran gewöhnt, ja, große Stadt. Manchmal, wenn ich in der U-Bahn also ausgestiegen bin, plötzlich 200-300 Leute steigen aus und gehen in dieselbe Richtung. Ich hatte mir immer am Anfang gedacht, boah, es gibt sicher irgendeine Kundgebung oder irgendeine Demonstration, wenn 300 Leute auf einmal aus der U-Bahn aussteigen und in die gleiche Richtung gehen. Also diese Menschenmenge war halt in Vorarlberg unvorstellbar. Gut, durch die Arbeit, durch eben mehr Möglichkeiten in Wien, naja, dass halt Wien anders ist, ist mir langsam klar geworden. Ja, okay, ich muss mich einstellen auf Wiener Verhältnisse. Gut, dann ging es so weiter und meine Frau hat dann auch in einer Schule für Nachmittagbetreuung einen Job gefunden. In Wien, im 15. Bezirk, ging meine Tochter dann, begann mit der Schule. Dann ging es wieder alles so viel besser. Dann haben wir uns langsam Fuß gefasst und Freunde und so weiter. Und ja, auch die politische Arbeit ging weiter natürlich, dadurch, dass ich schon davor Menschen in Wien kannte, die über die Türkei, über Kurdistan, auch über die Rechte der Ausländer in Österreich aktiv waren. Dann war ich ziemlich schnell auch hier im Verein, so quasi Schwesterverein mit Bregenz. Ja, dann ging es einfach weiter und da habe ich so viele Menschen kennengelernt, auch politische Menschen und so weiter, war ich auch damals bei den Grünen mehr aktiv, obwohl diese schmerzhafte Trennung im Vorarlberg von den Grünen wirklich sehr schlimm war, habe ich halt nicht aufgegeben, war ich natürlich ein bisschen sauer auf die Grünen. Aber trotzdem habe ich mit ihnen weitergemacht, mit der Therese Stojcic und so weiter, die auch damals die Migrationssprecherin der Grünen war im Parlament. Okay. Ja, nach 9 Monaten Wohnung im 15. Bezirk fand ich dann hier eben diese Wohnung, zuerst eine andere Wohnung im 10. Damit will ich sagen, dass ich eigentlich seit 31 Jahren im Favoriten lebe und im Favoriten mehr oder weniger arbeite. Ich habe hier 17, 18 Jahre lang Jugendarbeit gemacht. Ich habe hier über 2 Jahre einen Flüchtlings Wohngemeinschaft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge geleitet. Ich habe zuletzt 5 Jahre lang bei der Volkshilfe gearbeitet. Da habe ich eben in diesen 30, 31 Jahren im Favoriten habe ich fast 27, 28 Jahren auch hier in diesem Bezirk gearbeitet. Und das heißt, dass ich auch hier im Favoriten mich sehr gut auskenne, weil eben Favoriten kein gutes Bild hat, also in der Gesellschaft, auch in Medien. Nicht nur in Wien ist Favoriten schon ein Thema, sondern österreichweit, egal. Manchmal, wenn ich in Deutschland bin, dann fragt man, in Wien gibt es ja ein Bezirk, viele Schwierigkeiten und so weiter. Dann sage ich eben Favoriten, ja, genau. Sage ich, ich lebe dort. Es ist nicht so schlimm, wie es geschrieben wird, wie es erzählt wird und so weiter. Also das ist für mich auch so ein Thema in meinem Leben, dass ich in diesem Bezirk gelandet bin und kein Zufall, glaube ich, dass ich hier fast eben 18 Jahre lang Jugendarbeit gemacht habe. Jugendliche, die ich, weil 1993 habe ich mit der Jugendarbeit hier begonnen, Ende 93. Also die ersten Jugendliche, die ich damals im Park oder halt in öffentlichen Räumen kennengelernt habe, sind mittlerweile schon 45 Jahre alt und deren Kinder spielen in denselben Parkanlagen, wo ich die Eltern damals kennengelernt und betreut habe. Ist auch eine interessante Geschichte. Also wenn ich hier im Favoriten auf die Straße gehe oder durch die Favoritenstraße gehe, ich muss ständig irgendwie Menschen begrüßen und Geschichten hören und Probleme hören. Einmal hat unser Bezirksvorsteher, der Markus Franz, der jetzige Bezirksvorsteher, gesagt, es ist irgendwie interessant, wir sind schon ein paar Mal auf der Straße, haben wir uns begegnet, und wenn irgendwie Menschen vorbeigehen, vor allem so eben Jugendliche, die ich damals betreut habe, die zuerst mich begrüßen und dann den Bezirksvorsteher begrüßen, dann sagt er, also, du bist mehr bekannt im Favoriten als ich und so weiter, ja. Gut, es passierte mir in Wien eine andere Geschichte, die ich in meinem Leben nie vergessen werde, und die mich sicher, solange ich am Leben bin, mich begleiten werde, und nämlich die Bekanntschaft mit dem Willer Setaritz, ja. Der Ostbahn-Kurti. 2000, also meine Frau hat in der Schule 7, 8 Jahre lang in der Schule gearbeitet, Nachmittagbetreuung, also wenn die Kinder mit dem Unterricht fertig waren, hat sie dann am Nachmittag mit den Kindern in der Schule spielerisch mit ihnen gearbeitet oder Ausflüge gemacht oder rausgegangen und so weiter und so fort. Und dann hat sie, dadurch, dass sie eben in der Kinderarbeit war, hat sie einen Job bei der Kinderfreunde im Integrationshaus bekommen. Integrationshaus wurde vor über 30 Jahren im 2. Bezirk eben vom Willer Setaritz gegründet, nach dem oder während dem Krieg in Bosnien. Und er hat ein Riesenhaus mit Unterstützung anderen Künstlern und natürlich auch vom Stadt Wien und so weiter, hat er ein Riesenhaus hergerichtet, Und seit über 30 Jahren habe ich vor kurzem gelesen, dass inzwischen 50.000 Flüchtlinge, Familien durch dieses Haus eigentlich den Zugang in die Gesellschaft, Zugang zum Beruf und so weiter gefunden haben, wurden in diesem Haus betreut, dank dem Willi, dank vielen anderen Menschen, aber in erster Linie natürlich dem Willi. Dadurch, dass meine Frau dann eben einen Job in diesem Haus, im Integrationshaus, im Kindergarten, im Haus war auch ein Kindergarten von der Kinderfreunde bekommen hat, habe ich immer wieder über Integrationshaus, über Willi, durch meine Frau habe ich dann eben gehört, ja, Informationen bekommen. 2002, Mitte 2002, einmal haben wir beim Frühstück über den Willi uns unterhalten, dann sind wir auf die Idee gekommen, der Willi, der große Musiker, der große Künstler, der beliebte Mensch, der politische Mensch mit Herz, der sich für Minderheiten, für Unterdrückten, für Ausgegrenzten stark macht, wie es wäre, wenn wir einmal mit ihm sprechen würden und versuchen würden, ihn und einen großen kurdischen Sänger, der weltweit berühmt ist und bekannt ist und auch seit 1976 im Exil lebt, zuerst in Schweden und dann in Deutschland, wenn wir die beiden zusammenbringen würden und mit ihnen ein schönes Konzert machen würden für Völkerverständigung, für Menschenrechte, für Rechte der Flüchtlinge, für Rechte der Kurden und so weiter. Aha, ja, super Idee. Gehen wir mal nach. Dann habe ich meine Frau gebeten, mal die Telefonnummer vom Willi zu besorgen und dann rufe ich ihn mal an. Nach ein paar Tagen kam sie mit der Telefonnummer. Dann habe ich den Willi angerufen. Ich habe gesagt, ja, ich bin der Mann von der Selvin Gedik, die bei dir, bei euch im Haus arbeitet. Ja, ja, er kennt sie. Ich würde gerne mal mit dir auf einen Kaffee gehen, lieber Willi. Ich möchte mit dir über ein Projekt sprechen. Sofort hat er ja gesagt. Dann haben wir uns im Café Schoppernau oder Schopper im 17. Bezirk getroffen mit einem Freund von mir, der Şenol Akliç. Dann habe ich natürlich auch ein paar Kassetten und CDs von kurdischen Sängern mitgenommen, um dem Willi zu geben, damit er weiß, ja, wen wir eigentlich vorschlagen. Und nach langes Gespräch, da hat er gesagt, ja, das klingt sehr interessant, aber er würde gerne mal seine Musik hören und schauen und auch mal schauen, ja, wie weit es möglich wäre, dann meldet er sich bei mir. Und nach 2 Wochen hat er sich bei mir gemeldet, er hat gesagt, ja, er möchte gerne mit diesem Sänger zuerst einmal ihn überhaupt kennenlernen und er wäre auch bereit, mit ihm ein Konzert zu machen. Dann ging's los, aber dann war für mich natürlich auch plötzlich ein riesen Thema, ja, also wie mache ich, was mache ich und so weiter. Dann haben wir uns noch einmal getroffen, um ein bisschen über die Details zu sprechen. Dass ich mal den Shivan von Deutschland hierher einlade, damit sie sich kennenlernen. Dann haben wir uns überlegt, na ja, war die Idee von mir, na ja, dass wir vielleicht unter den Schirmherrschaft vom Heinz Fischer, der damals Nationalratspräsident war, weil er auch immer ein offenes Ohr für Kurden hatte, das wusste ich, dass wir ihn mal fragen, ob er einverstanden wäre, eben unter seinem Schirmherrschaft diese Veranstaltung, das Konzert zu machen. Das habe ich dem Willi erzählt und habe gesagt, ja, ja, wenn er das will, warum nicht? Und dann, nach vielen Punkten, habe ich irgendwann einmal gefragt, naja, Willi, wo sollen wir das Konzert machen? Ich würde gerne deine Meinung hören, weil du einfach dich natürlich auskennst und so weiter. Dann sagt er, naja, wenn schon, den schon, machen wir, oder frag mal im Burgtheater, ja. Ich sag, lieber Willi, es ist wunderschön, natürlich, alleine wenn ich es höre, schon, also kriege ich schon Gänsehaut, im Burgtheater als Gastarbeiter, als Migrant ein Konzert zu organisieren. Das wäre ein Traum. Aber legen wir doch die Latte ein bisschen runter. Du, für meine Verhältnisse ist das viel zu groß, ja? Sagte, nein, Frauen kostet nichts. Frag mal, ja? Dann wollte ich natürlich nicht nein sagen. Und mir dachte, gut, ich versuche es, ja? Dann habe ich beim Burgtheater angerufen. Ich habe natürlich gesagt, ich möchte mit dem Willi Resetaritz unter den Schirmherrschaften unser Nationalratspräsident Heinz Fischer bei Ihnen im Haus eine Veranstaltung zu machen. Aha. Okay, kommen Sie mal her und wir reden darüber. War der direkt, mein bester Freund Cenol Akilic und die spätere Politikerin von der SPÖ, die Tanja Wesseli, die auch bis vor kurzem meine Chefin war, die Geschäftsführerin von der Volkshilfe Wien, sind wir zu dritt hingegangen, der damalige Direktor Bachler und der kaufmännische Direktor Thomas Drozdler, der dann später Kulturminister wurde von der SPÖ, sitzen da, wir sitzen gemeinsam da gut, dann habe ich halt von der Idee, vom Projekt erzählt, total aufgeregt und ja. Und nach 10 Minuten sagt der Bachler, der Direktor, ja, ich bin einverstanden, ich muss jetzt gehen. Lieber Thomas, red mit den Leuten irgendwie über die Details. Die Entscheidung ist gefallen. Wir hatten am 31. Jänner 2003 unser erstes Konzert im Burgtheater gemacht. Es war Wochen vorher komplett ausverkauft. Es war sehr groß in Medien. Viel wurde darüber geschrieben. Wir haben auch extra, nachdem wir gesehen haben, dass die Interesse wahnsinnig groß ist, habe ich dann den Schivan 2 Wochen vorher nach Wien wieder eingeladen, davor auch natürlich, beide haben sich kennengelernt, sind wahnsinnig, es hat irgendwie alles gepasst, Chemie hat gepasst und die sind dann wirklich gute Freunde geworden, haben wir eben eine Pressekonferenz gemacht, dass es nicht nur ein Konzert ist, natürlich im Mittelpunkt steht irgendwie Kultur und Musik und Kunst und so weiter, aber darüber hinaus, 2 große Menschen kommen zusammen, die überhaupt miteinander davor nichts tun hatten, aber irgendwie deren Geschichten auch irgendwie auch zusammenpassen. Weil dann haben wir fast 15 Jahre lang oder 13, 14 Jahre lang sehr viel Gemeinsames gemacht, viele Gespräche, viele private Gespräche geführt. Der Willi hat immer wieder von seiner Kindheit gesprochen, dass er hier in Favoriten am Humboldtplatz aufgewachsen ist. Wie er aber vom Burgenland mit 6 oder 7 nach Wien gekommen ist, dass er auch nicht Deutsch konnte und mir nur Kroatisch konnte in der Schule und Deutsch und so weiter. Und einfach die Geschichte mit den Kurden hat irgendwie gepasst. Ja, es war wirklich... Das alles hat so schön gepasst, ja. Und nach diesem wunderbaren Konzert, es war natürlich so, es hat uns allen so derart gefallen und so derart Spaß gemacht und war so derart schön, dass wir gesagt haben, wir bleiben nicht bei einem Konzert, wir machen es weiter. Und dann ging's wirklich, also der Stein ist in Rollen gekommen. Überall habe ich, wenn ich natürlich gesagt habe, ich möchte mit dem Willi, mit dem Schivan was machen, sind die Türen und Toren aufgegangen, ja. 2006 habe ich mit den beiden auch eine Österreich-Tournee gemacht. Der Willi hatte immer so schöne Ideen. Also er hatte wirklich brillante Ideen, die so spontan waren. Wir haben uns für diese Tournee natürlich ein Riesentournee, 6 große Konzerte in Bregenz, in Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz und in Wien. Und wir müssen natürlich super gut vorbereiten, und ich habe mehrere Gespräche immer mit dem Willi geführt, seien das für die Säle, wo ich überall organisiere, wo ich fragen soll und wie, bei wem und so weiter. Und am Anfang habe ich gesagt, Willi, unser Tournee muss auch einen Namen haben. Was sagst du dazu? Wie sollen wir das erwähnen und so? Der hat so schnell eine super Idee gehabt. Er hat gesagt, naja, Wasser fließt und das ist so schön. Donau, Euphrat ist in Kurdistan, Donau ist in Wien. Donau verbindet viele Länder, Euphrat genauso. Euphrat, weil er davor auch die Geschichte der Kurden viel von uns gehört hat und so weiter. Euphrat bedeutet für euch sehr viel, Donau bedeutet für uns sehr viel. Wir nennen unser Tour Euphrat und Donautor. Euphrat und Donauorchester. Na bitte, was kann schöner sein? Und wir haben 2 Wochen lang mit einer Riesengruppe, also waren fast 30, 35 Leute, 2 Wochen lang waren wir, das war November 2006, das erste Konzert war in Bregenz, in meiner ehemaligen Heimat natürlich. Und ich habe mir, das Konzert fand im Festspielhaus, und ich habe mir gedacht, ich hole überall in allen Bundesländern, versuche ich auch in den jeweiligen Bundesländern so Persönlichkeiten lade ich ein, mitzumoderieren, zu eröffnen, die auch für die gleichen Anliegen sind, politisch, die Haltung für eine demokratische Gesellschaft, für eine Gerechtigkeit und, ja, Völkerverständigung. Und dann, ich kannte den Michael Köhlmeier und ich habe ihn angerufen, ich habe gesagt, Michael, ich mache das Konzert mit dem Willi und mit Shivan Perver, vielleicht kennst du den Shivan nicht, aber du kennst sicher den Willi. Und ich würde gerne mit dir dieses Konzert moderieren. Er hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir haben eben darüber gesprochen. Er hat sofort natürlich ja gesagt. Und das Konzert in Wien im Volkstheater habe ich mit der Barbara Rett moderiert. Wobei die Barbara Rett hat auch das erste Konzert im Burgtheater moderiert. Und ja, diese Tournee, dieses Zusammensein, 2 Wochen lang, jeden Tag am Abend auch viele Gespräche zu führen, lachen zu können und Geschichten zu erzählen. Und natürlich hatte ich als kurdischer Mensch, der bis er 15 war, unten sehr viel erlebt hat, Rassismus, Unterdrückung, Verfolgung, hatte ich immer die Interesse, dass bei allen Konzerten, die wir dann gemeinsam gemacht haben, so über politische Lage in Kurdistan gesprochen wird. Dann habe ich immer versucht, natürlich den Willi zu überzeugen, dass es schön wäre auf der Bühne, dass er als großer Künstler, als beliebter Mensch ein bisschen über die Kurden spricht. Somit, dass also so quasi die österreichische Gesellschaft mehr von Kurden erfährt. Da hat er immer gesagt, schau Ali, alleine, dass wir gemeinsam auf die Bühne gehen, ist schon was Politisches. Ich bin ein Musiker, wenn ich auf die Bühne gehe, möchte ich Musik machen. Ich möchte nicht so quasi die politische Lage der Kurden im Mittelpunkt stellen, lass mir über so quasi. Und es war immer so schön, dieser Austausch und ich hatte bei jedem Gespräch habe ich immer von ihm was gelernt und ich habe immer was mitgenommen. diese Gelassenheit, diese Offenheit, diese immer ein offenes Ohr für Menschen zu haben. Und das ist eine Eigenschaft von Willi gewesen, was ich ihn bewundert habe, dass immer hinter der Kulisse, wenn die Veranstaltungen vorbei waren, jeder Mensch, der zum Willi wollte, hatte immer die Möglichkeit. Okay, wenn er natürlich keine Zeit hatte, hat er gesagt, okay, jetzt habe ich keine Zeit. Aber er hat so aufmerksam zugehört. Er hat immer so aufmerksam, immer so alles, immer irgendwie was auch gesagt, ja. Und es war immer so schön. Und dann haben wir auch viele andere Veranstaltungen gemeinsam in Wien gemacht. So, Anfang diesen Abschnitt vom Interview habe ich ja gesagt, etwas in meinem Leben ist eben passiert, was ich nie vergessen werde. Und auch in diesem Prozess, wo ich auch sehr viel gelernt habe, wo ich auch sehr viel mitgenommen habe und jedes Mal, das ist eben meine Freundschaft zum Willi Resetarits, meine Zusammenarbeit mit ihm. Wir haben so viel gemeinsam, so viel bewegt. Einmal waren wir vor einem Konzert, haben wir die ganze Musikgruppe und Willi und Schivan haben wir im Hofburg den Heinz Fischer besucht, weil er am nächsten Tag zum Konzert wollte, aber wir wollten einfach ihn auch in seinem Amt besuchen und sitzen fast 20 Leute da. Und dann sagt er dem Willi, ab heute heißt du nicht nur Ostbahn-Kurti, sondern du heißt auch Ostbahn-Kurdi, weil du so viel mit den Kurden machst und auch sich kurdische Anliegen stark machst, und das schätze ich, hat er gesagt, und du heißt eben nicht nur Ostbahn-Kurti, sondern Ostbahn-Kurdi, und das ist schon seitdem immer, Willi wurde immer nach diesem schönen Erlebnis gefragt, naja, warum heißt du auch Ostbahn-Kurdi und so weiter und so fort. Mit ihm habe ich sehr viel erlebt, mit ihm habe ich sehr viel bewegt, mit ihm habe ich sehr viel gemacht, mit ihm habe ich sehr viel auch geteilt. 15 Stunden bevor er gestorben ist, war ich mit ihm beim Flüchtlingsball. Wir haben wieder über unsere Geschichte gesprochen. Wir haben scherzhaft, hat er gesagt, komm, singen wir, wenn der Schivan nicht da ist, dann singen wir Gianni Gianni und Nazim gemeinsam. Ich habe schon Fotos darüber. Wir haben gescherzt und gelacht und Wein getrunken und gesungen gemeinsam. Er müsste wieder eröffnen, Flüchtlingsball. Ein bisschen hat er sich verspätet, dann hat man ihn gesucht. Hey, schnell, Willi, auf die Bühne. Dann ist er auf die Bühne gegangen. Ich bin dann früher nach Hause gegangen und am nächsten Tag schreibt man mir, weißt du, dass der Willi tot ist? Boah. Plötzlich war ich haltlos. Der Willi war für mich wie ein Berg, ja, zu dem ich mich anlehnen kann, der für mich immer da war, wenn ich politisch etwas gemacht habe. Und vor ein paar Monaten lese ich in der Zeitung, dass da im auch nicht weit weg Landgut neue Siedlung, also wo die Gemeinde neue Wohnungen gebaut hat, beim Hauptbahnhof. Ein großer Hof wird jetzt nach Willi Resetarits genannt. Da war ich so glücklich, dass ich irgendwie im Favoriten lebe seit 30 Jahren. Willi, sein Haus, wo er gelebt hat, gar nicht weit weg von mir ist, jetzt ein Hof nach ihm genannt wird. Und ich habe mir vorgenommen, weil vor kurzem hat auch eine Freundin mir ein Foto geschickt vom 21. Bezirk Floridsdorf, das eine neue große Schule, Bildungszentrum der Stadt Wien, Wilhelmsetaritz, wird auch nach ihm genannt. Das Foto hat sie mir geschickt. Ich werde bald auch also diese Gebäude mal besuchen, weil es ist, glaube ich, noch Baustelle. Ich möchte in diese Schule, wenn es soweit ist, in diese Schule gehen und ihnen anbieten, dass ich in den Klassen, weil es gibt sicher auch migrantische Kinder, auch natürlich für alle Kinder, damit man auch sieht, so quasi als Migrant, ich habe hier keine Schule besucht, ich habe keine Uni gemacht, ich habe kein gelerntes Beruf, aber trotzdem als Hilfsarbeiter habe ich geschafft, mit dem Wilhelmsetaritz eben all diese Geschichten zu machen. Dass ich einfach in den Klassen einfach von unserer Arbeit, unserer Freundschaft erzähle. Und ich habe auch sehr viel Material, vor allem hier drinnen, die alle Plakate von unseren Konzerten. Zum Beispiel nach dem Turnier hat der Willi ein großes Plakat durch die Gruppe, durch die Bands hergeführt und von allen, irgendwie für mich alle, haben unterschrieben und was dazu geschrieben. Und er in der Mitte, haben sie das mir geschenkt. Alles ist da und ich würde gerne in diese Schule eine Ausstellung machen und auch in den Klassen gehen und mit den Schülern, mit den Jugendlichen einfach das, was ich jetzt erzählt habe, so erzählen. Und auch in diesem Hof, im Favoriten, im Landgut, würde ich sehr gerne, wenn es soweit ist, weil es ist auch hier noch Baustelle, wenn es fertig ist, hier auch, würde ich gerne eine Ausstellung machen. So. Ich schließe mal Wilhelmsetaritz Kapitel somit ab. Okay. Es geht ja im Endeffekt auch um meine Geschichte. Um meine Geschichte in Österreich. Und nach 48 Jahren, ich bin ja 1976 nach Österreich gekommen, und das ist 24, sind 48 Jahre, davon habe ich mindestens 42 Jahre durchgehend gearbeitet, vielleicht mit 5 Jahre Arbeitslosigkeit und auch Zivildienst und so weiter, also insgesamt 47 Jahre lang bin ich im Berufsleben so quasi, ja. Und vor einigen Monaten, seit einigen Monaten bin ich auch in Pension. Seit 3,5 Jahren habe ich auch einen Enkelsohn. Meine Tochter ist bald 39. Mit 35 hat sie sich entschieden, Mutter zu werden. Meine Lebensquelle im Moment ist mein Enkelsohn. Dass wir alle irgendwie gesund sind und dass ich ja jetzt auch in Pension bin, dass ich für meinen Enkelsohn mir Zeit nehmen kann. Nach doch eben 47 Jahren Berufsleben mal runterkommen und alleine für mich da sein, ohne Terminkalender, ohne Verpflichtungen nachzugehen, ohne Termine, länger zu schlafen. Seit 3-4 Monaten bin ich wieder in einem neuen Abschnitt im Leben. Es war am Anfang, war ein bisschen für mich so ein bisschen komisch. Aha, ich stehe auf, ich muss nichts nachgehen. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran, weil das so schön ist, das Gefühl zu haben, okay, ich lebe jetzt so, wie ich möchte. in einem Land, wo ich sehr gerne war, wo ich sehr gerne bin, in eine Stadt, in die ich mich auch völlig, boah, das ist jetzt, das sind Tränen der Freude. Vorhin Traurigkeit, aber jetzt die Freude, so quasi 48 Jahre lang in Österreich sein, in Freiheit zu leben, als Mensch auch respektiert und akzeptiert zu werden. Natürlich, es gibt überall Probleme, vor allem in dem Land, wo ich herkomme, noch immer sehr schlimm ist, was die Kurden betrifft. Aber ich bin froh, dass ich in diesem Land bin und dieses wunderschöne Land. Ich liebe wirklich Österreich. Also ich sag nicht so, wie es typisch ist, ja, ich bin Österreicher und so weiter. Nein, ich bin gerne Wiener. Aber ich liebe Österreich. Ich liebe diese Berge. Ich liebe diese Flüsse. Ich liebe diese Seen. Ich liebe meine Menschen, die in diesen 48 Jahren Freundschaften beschlossen habe, mit denen auch politisch gearbeitet habe, mit denen immer, wenn ich sie gebraucht habe, die da waren. Ja. Aber es gibt natürlich auch traurige Geschichten, dass halt eben, dass dieses Land, dass es nicht möglich war, dass zum Beispiel meine Mutter, mein Vater sich in diesem Land, wo ich mich glücklich fühle, wo ich gerne lebe, auch vielleicht mal die Erfahrung gemacht hätten und so weiter. Gut, so ist das Leben. Also, ich meine, alles hat natürlich seine Ende. Aber, und all diese Geschichten, also so über die Geschichte zu sprechen, Geschichte der Migrantinnen, Geschichte der Kurden hier in Österreich und so weiter, spreche ich gerne darüber. Es ist mittlerweile, einige Sachen von mir sind irgendwo ausgestellt worden, es ist viel darüber geschrieben worden und so weiter. Einmal hat man mich gefragt, gut, nach einem Interview, was würdest du so quasi der nächsten Generationen übergeben oder überlasten und so weiter, habe ich sehr gerne gesagt, dass sie etwas von der Geschichte deren Großeltern, deren Eltern und so weiter mitbekommen. Also ich freue mich, dass ich dadurch in erster Linie für meinen Enkelsohn, für meine Tochter, aber natürlich auch für viele andere Menschen, die die gleiche Geschichte haben, die die gleiche schmerzhafte Geschichte haben, dass sie, wenn sie in 20, 30 Jahren vielleicht etwas nachschauen wollen oder nachstudieren wollen und so weiter, etwas mitbekommen. Und wenn ich dadurch natürlich irgendwie etwas beitrage, dann bin ich sehr glücklich. Also das ist so quasi mein Beitrag an dem, was die Geschichte betrifft. Und die Geschichte der Migrantinnen sind in meinen Augen nicht nur die Geschichte unsere, so quasi der Ausländer, die dann später irgendwie dazugekommen sind, das ist die Geschichte auch des Landes, ja. Also dieses Land muss sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen, muss auch schauen, dass diese Geschichte archiviert wird, dass diese Geschichte ausgestellt wird, dass diese Geschichte in den Museen Platz hat und so weiter. Und wenn ich jetzt an meine Geschichte denke, dass ich, außer dass ich weiß, dass meine Großeltern, wie sie hießen, nicht mehr weiß, wie sie gelebt haben, woher sie kamen, wo wir waren in Pasarcik. Sind sie von anderen Gegenden gekommen? Was haben sie erlebt? Weiß ich nicht. Und das ist für mich sehr traurig, dass ich jetzt von meinen Großeltern nicht weiß. Und ich bin immer glücklich und ich freue mich, wenn ich dadurch eben für unseren Kleinen, für unsere Enkelkinder was irgendwie hinterlasse. Das ist schön.
Das war Radio Anekdota, ein Projekt von Alexandra Trostowska und Antonia Zwittich. Zu erreichen unter der Mail kontakt@radioanekdota.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.